Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Was ist eigentlich Zukunft? Werden wir eine gute Zukunft erleben oder eine schlechte? Im Moment scheint der Pegel eher in die negative Richtung auszuschlagen. Aber gibt es nicht auch Argumente, die in eine positive Richtung zeigen? Zukunft ist nämlich etwas, was wir beeinflussen und gestalten können. Kontroverse Designprozesse finden sich auch in der Zukunftsforschung wieder. Es geht darum, Gestaltungspotenziale zu definieren, um die positive gesellschaftliche Transformation voranzubringen. Insofern ist The Future Project, um das es heute geht, auch eine Designagentur. Willkommen im DDcast. Designerin und Designwissenschaftlerin Judith Block studierte Produktdesign an der HFG Offenbach. Sie kuratierte Podiumsveranstaltungen und lehrte an der China Academy of Art. Nach zwei eigenen Ausstellungen zu Gesichtserkennungstechnologien und digitalen Masken arbeitete sie für das Zukunftsinstitut Frankfurt als Trendforscherin und Redakteurin. Sie ist Mitbegründerin von Future Project. Ein weiterer Partner des spannenden Projekts ist Matthias Hawks, einer der wichtigen Protagonisten und man kann auch sagen Begründer der Zukunftsforschung in Deutschland. Mit Judith Block spricht jetzt mein Kollege Georg-Christoph Bertschmann.
Ja, schön, dass es heute geklappt hat. Hier im Studio sitzt mir gegenüber Judith Block von The Future Project. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier bin.
Ich finde es auch ganz toll. Wir haben massig Themen. Also aktuell gibt es natürlich vieles zum Thema Zukunft. Aber was ist denn im Moment so der Fokus deiner Arbeit, wenn man dich mal als Zukunftsforscherin, da kommen wir ja nochmal drauf.
Ganz aktuell sitze ich in den letzten Zügen vom IF Design Trend Report. Wir schreiben für die IF Foundation, die ja auch diesen Design Award macht, jährlich einen Report. Und da sitzen wir jetzt gerade in den letzten Zügen, bevor es dann ins Layout geht und dann finalisiert Mai vorgestellt wird.
Da haben wir auch schon einen ganz guten Nexus, nämlich du bist ja Industriedesignerin von der Ausbildung her und hast dich dann aber zur Zukunftsforscherin entwickelt. Was hat denn Industrial Design prinzipiell mit Zukunftsforschung zu tun?
Ziemlich viel tatsächlich. Also gerade der gesamte Research-Prozess oder Analyseprozess, den wir auch im Design haben, findet sich eigentlich ziemlich eins zu eins so auch in der Zukunftsforschung wieder. Es geht ja immer darum, beim Design einen Ist-Zustand zu analysieren, zu schauen, wo sind die Bedürfnisse und was kann verändert und gestaltet werden, damit die Zukunft besser, lebenswerter, schöner, lustiger etc. wird. Und genau darum geht es in der Zukunftsforschung auch. Also uns geht es gerade beim Future Project darum, nicht abzubilden, was Prognosen uns sagen, sondern wirklich zu schauen, wo sind Gestaltungspotenziale und halt auch die Menschen, die mit uns interagieren, als aktiver Gestaltungspartner zu sehen, die gesellschaftliche Transformationen mitgestalten und dann in unserer Arbeit vor allem Handlungspotenziale und Lösungswege, die schon bereits entwickelt wurden, zusammenzuführen und so zu zeigen, wo man ansetzen kann.
Vielleicht gehen wir nochmal ganz, sagen wir ganz in den Keller und uns fragen, was ist denn eigentlich die Zukunft? Also man kann ja von der Gegenwart als einer langen Gegenwart sprechen. Also dieses ganze Gespräch hier würden wir beide als Gegenwart betrachten. Rein zeitlich gesehen ist es ja nur ein einziger, praktisch unendlich kleiner Moment in der Zeit. Und die Frage ist, was ist denn die Zukunft? Also wann fängt die Zukunft denn an? Und wo hört's auf?
Ich glaube, das darf jeder für sich selber entscheiden. Also für uns ist die Zukunft immer der Bereich, den wir aktiv gestalten oder mitgestalten. Und wir begreifen die Zukunft auch immer als etwas, was beeinflussbar ist. Also es ist halt eine Vision, nach der wir hinstreben. Und dementsprechend geht es uns auch wirklich darum, die Selbstwirksamkeit und die Handlungsfähigkeit eines jeden Einzelnen in der Zukunft hervorzuheben. Um die zeitliche Aspekte davon nochmal zu umreißen. Ich finde, die Zukunft geht spätestens morgen los. Also man sollte nochmal eine Nacht drüber schlafen können. Ja, die Frage ist tatsächlich, ist die Zukunft relevant, die wir selber nicht mehr erleben werden, oder ist sie für uns irrelevant? Und wo hört das auf? Das ist eine Frage, die jeder für sich selber beantworten kann und möchte. Und da stellt sich natürlich auch die große Frage, ist die Zukunft relevant, die wir nicht beeinflussen können? Oder ist das dann für uns auch unerheblich? Also zum Beispiel, in Millionen Jahren werden wir von der Sonne verschluckt. Da können wir jetzt sehr wenig dagegen machen, außer vielleicht doch darauf hoffen, dass wir irgendwann andere Planeten finden. Aber ich als Individuum kann da nichts dafür tun. Es beeinflusst mich nicht. Insofern ist es eigentlich auch keine relevante Zukunft für mich persönlich. Ne?
Ja, dennoch stellt sich die Frage, wenn ich jetzt praktisch mir Zukunftsszenarien überlege, in denen Menschen aktiv sein können, also die gestalten können, werden diese Menschen ja auch eine eigene Zukunft haben, also sozusagen die Zukunft der Zukunft. Mhm. Ist das denn ein, sozusagen dieses Wahrnehmen des dann kommenden, also wenn ihr jetzt über ein Szenario redet und sagst mal, du nimmst eine Zukunft, die dauert jetzt von mir aus 40 Jahre, irgend so ein Planungshorizont für Eisenbahnbau zum Beispiel, dass das sein könnte, und dann spielt natürlich die Zukunft dieser Zukunft eine zentrale Rolle.
Ja, durchaus. Und auch die, Wahrnehmung, die individuelle Wahrnehmung von der Zukunft im Abgleich zu zum Beispiel dem, was wir dann in Statistiken oder in abbildbaren Prozessen sehen. Also wir haben das gerade ganz stark in dem Thema Nachhaltigkeit oder in der Eco-Transition. Also Eco-Transition nennen wir im Grunde diesen ganzen Prozess der Energiewende plus den Prozess, wie sich die Gesellschaft zu einer nachhaltigen Gesellschaft hinwandelt. Und die Statistiken, die wir sehen, zeigen, dass wir da eigentlich auf einem gar nicht so schlechten Weg sind, auch global gesehen. Das, was wir aber im öffentlichen Diskurs gerade abgebildet haben und was die Leute einem erzählen, woran sie selber glauben, weicht davon total stark ab. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem wir versuchen müssen, wieder auch da die Handlungsfähigkeit eines jeden Einzelnen hervorzuheben, sei es im Einzelnen und also in einem Unternehmen, ne, weil jede Person arbeitet ja auch irgendwo oder wirkt irgendwo gesellschaftlich, aber auch im Privatleben.
Ja, und jetzt mal fand ich es sehr interessant am Anfang dieser EF-Report. Das ist ja der bezieht sich ja auf eine überschaubare Zukunft.
Ja.
Von daher, nach welchen Metriken oder Statistiken macht ihr denn da quantitative Angaben?
IF kam damals auf uns zu, weil ja weltweit unglaublich viele Einreichungen bekommen. Das sind jedes Jahr zigtausende Einreichungen. Dementsprechend haben die einen eigenen riesigen Fundus, der so auch gar nicht vergleichbar ist. Und darauf entstand eigentlich der Wunsch von IF, aus diesen Einreichungen heraus eine Abbildung zu schaffen, wo sich auch mal Trends abbilden, und das abzugleichen mit Statistiken und Studien, die anderweitig da sind, um zu schauen, wo gibt es vielleicht auch Biases in den Statistiken, weil die natürlich meistens auch eher länder- oder kontinentspezifisch sind, und IF einfach weltweit Einreichungen bekommt. Und wie äußern sich auch bestimmte Trends oder bestimmte Problemlösungsstrategien auf je nach kulturellen Aspekten oder Hintergrund auch sehr unterschiedliche Weise. Ne?
Das eigene Mindset beeinflusst ja sehr stark die Gegenwartswahrnehmung, aber auch die Zukunftsprognose. Mhm. Also ich bin zum Beispiel in der Punkzeit mit dem No Future geprägt worden. Das war eine nihilistische Bewegung vom Hintergrund des unglaublich brutalen kambodschanischen Bürgerkriegs, des Neoliberalismus, der RAF, Stammheim. Also glaubte einfach gar nichts mehr, zumindest in dieser späten Teenagerzeit. Wenn man jetzt sagt, also ich bin natürlich ein Individuum, aber das kann man für eine bestimmte Gruppe sagen. Nicht unbedingt für die gesamte Generation, aber für eine bestimmte Gruppe. Also wie grenzt ihr denn so eine Gruppe jetzt aktuell ab? Und du sagst, also du hast einen Blick auf die Zukunft. Du kannst ja nicht sagen, für alle ist diese Wahrnehmung so. Wird es interpoliert oder?
Also wir sehen natürlich schon, dass einzelne Gruppen oder einzelne Altersgruppen einen sehr unterschiedlichen Blick in die Welt haben, weil sie einfach andere Sachen erlebt haben. Also ich komme ja aus der Alterskohorte knapp vor Fridays for Future, und wir sind noch mit diesem Schock aufgewachsen, dass wir in der Schule gelernt haben, dass der Klimawandel uns niemals erreichen wird und vielleicht unsere Enkel das spüren werden, und wurden dann innerhalb weniger Jahre zu einem harten Reality-Check gegenübergestellt, plus aber auch einer gewissen, schon fast zynischen Haltung, dass der Klimawandel ja einfach ein direktes Resultat des Kapitalismus ist und wir dagegen nichts tun können. Ein paar Jahre später gab es dann die Fridays for Future Bewegung, die eine ganz andere Alterskohorte auch getroffen hat und die sicherlich auch massiv geprägt hat. Und jetzt gerade sehen wir gerade bei den jungen Leuten auch wieder einen die Folgen von Corona massiv, ne, von diesem fehlenden Austausch, der über Jahre hin stattgefunden hat. Allerdings glaube ich, dass das gar nicht so so prägend ist, weil wir ja doch alle in der gleichen Gegenwart leben und die Gegenwart verbindet uns deutlich mehr, als man denken möchte. Natürlich auf eine sehr unterschiedliche Weise, weil manche Leute dann eher gelassen darauf reagieren und sagen, wir haben schon ganz andere Sachen überlebt. Und andere dann auch ohne Panzer quasi der Gegenwart begegnen, weil sie noch recht jung sind. Aber die Denkanstöße, die wir geben, adressieren wir eigentlich an alle, unabhängig davon. Wir sehen überall altersübergreifend eine gewisse Verzagtheit der Zeit, weil die Gegenwart so, seien wir ehrlich, einfach entmutigend wirkt. Und gleichzeitig aber, wenn man sich damit länger auseinandersetzt, trotzdem immer wieder konstruktive Weisen, damit umzugehen. Und die gilt es für uns hervorzuheben.
Zu diesem Thema der negativen Gegenwartswahrnehmung, aber auch potenziell der negativen Zukunftswahrnehmung, habt ihr gerade vor ein paar Tagen diese Gegentrend-Map mal veröffentlicht, einfach zugänglich gemacht. Da ist jetzt immer nicht mehr so, dass die Zukunft im Grunde positiv und grün und wie auch immer shiny ist, sondern da sind dann eben Trends drin wie die Angstkultur, Burnout-Boom, künstliche Dummheit, Neo-Machos, Neonationalismus und so weiter. Die kann man ja möglicherweise auch verlinken in den Shownotes. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Kreis mit, würde ich sagen, 70 oder wie auch immer Punkten, die eben diese Gegentrends darstellen. Mhm. Ist das jetzt eben die Analyse der aktuellen Situation oder steht es sozusagen parallel zu der von euch veröffentlichten Transformation zur nächsten Gesellschaft hin, die eher positiver aussieht?
Es ist im Grunde sind es zwei verschiedene Betrachtungsweisen, die ja sich ergänzen. Grundsätzlich muss man dazu sagen, die Zukunftsforschung hat ja sich ja sehr lange Zeit mit Megatrends beschäftigt. Da war eigentlich immer das Credo, wir haben eine tiefgreifende Umwälzung, die über Jahrzehnte wirkt und die gilt heute, die galt gestern und die wird übermorgen auch noch gelten. Dazu gehört zum Beispiel die Individualisierung, die Urbanisierung, der demografische Wandel und auch die Digitalisierung. Und wir sehen aber, dass das uns total ins Nichts geführt hat eigentlich. Ne? Also wir haben immer ein immer mehr, immer mehr, immer mehr und genau das immer mehr, was wir in jedem einzelnen Trend haben, sorgt dafür, dass wir ganz viele negative Aspekte nicht abbilden und deswegen auch keine Antworten darauf finden. Und uns war es wichtig, auch immer dieses Spannungsfeld aufzumachen, weil halt jeder Trend einen Gegentrend hat. Ne? Also ganz plastisch war das sichtbar, als vor einigen Jahren der Veganismus total zum Trendphänomen geworden ist und parallel dazu aber auch ein Gegentrend zum vehementen Fleischkonsum vorangebracht wurde oder laut wurde. Und jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt und wenn wir drauf schauen, kann man natürlich fragen, wer hat jetzt gewonnen? Die Fleischesser oder die Veganer?
Muss ja nicht, ist ja nicht so, dass es binär ist und einer gewinnt.
Genau, und das ist aber der wichtige Punkt daran. Ne? Am Ende hat genau diese Reibung dafür gesorgt, dass Innovation entstanden ist. Wir haben eine veränderte Kultur, wir haben ein anderes kulinarisches Angebot in Restaurants, in den Supermärkten gibt es plötzlich ganz neue Produkte, die es davor nicht gab. Und gleichzeitig natürlich trotzdem auch einen bewussteren Umgang mit Fleischkonsum, der weiterhin da ist. Inzwischen bezeichnet sich ein Großteil der Deutschen als Flexitarier. Also sie achten auf ihren Fleischkonsum, aber sie verzichten darauf nicht. Und das ist genau der Punkt, auf den wir ansprechen wollen mit diesen Gegentrends. Die wirkliche Transformation in einer Gesellschaft, also die wirklichen Umwälzungen, wo Neues entsteht, kommt aus dieser Reibung. Und wir brauchen beides. Wir brauchen progressive Strömungen, aber auch die Gegentrends, die wir mit betrachten müssen, die dafür sorgen, dass diese Reibung entsteht. Und man muss auch immer sich überlegen, wo man sich gerade befindet. Befindet man sich gerade in der dominierenden Dynamik oder in der quasi Opposition? Mhm. Weil dann treibt man auch seine eigene Agenda ganz anders voran.
Also, da hat ja Andreas Reckwitz eben auch diese verschiedenen Orientierungen der einzelnen Modernen hingewiesen, dass es eben mehr Offenheit oder weniger Offenheit, mehr Zukunftsorientierung und so weiter. Also von daher verstehe ich jetzt auch als ein atmendes System sozusagen, in dem diese beiden Diagramme zusammenhängen. Also mir kam es jetzt so vorgekommen, dass halt dieses kürzlich veröffentlichte die Gegentrendmap sozusagen jetzt die neue Weisheit, was mir ein bisschen eigenartig vorgekommen wäre.
Es ist eine Provokation, würde ich mal sagen. Es ist ein Anstoßen, auch anders in die Welt zu blicken und eben wirklich zu sagen, wir gehen nicht mehr von einer linearen Dynamik aus, sondern wir müssen diese Reibungen, diese Konflikte umarmen. Wir müssen auch sehen, dass diese negativen und auch teilweise schmerzhaften Trends für uns da sind, um halt auch mit ihnen umzugehen. Dann mit so einem differenzierten Blick kann man dann sich auch wieder auf die Gestaltungspotenziale zurückbesinnen, ne? Und dann auch anders darauf eingehen.
Ja, du verwendest ja die ganze Zeit ein zweifaches Wir. Einmal das Wir, was sozusagen die gesamte Gesellschaft einbezieht. Andererseits das Wir, was euer Team letztlich beschreibt. Gehen wir mal auf das Team ein. Also was für eine Art von Team ist das? Also ich meine, es scheint ja ein nicht unbedingt aus der Soziologie prinzipiell oder ausschließlich stammendes Team zu sein.
Genau, wir sind eigentlich sehr unterschiedlich aufgestellt. Also ich bin, wie gesagt, Produktdesignerin. Wir haben auch einigen Humangeografen, Anthropologinnen und Soziologinnen auch im Team. Und natürlich auch den Begründer der deutschen Zukunftsforschung, Matthias Hawks, und seinen Sohn Tristan Hawks.
Das ist ja im Grunde wie so ein Familienbetrieb ein bisschen. Weil Matthias und Tristan und Julia und ist wohl auch mit
beschäftigt. Genau, Julian ist auch noch mit im Team.
Das heißt, das ist natürlich eine sehr starke Bindung. Also es gibt diese Familie, die ja, also wie es der Matthias Wachs ist, ja schon seit Jahrzehnten aktiv in diesem Feld. Und es gibt diese Gruppe, die jetzt da außenrum sich gefunden hat. Was ist denn das für eine Atmosphäre? Also das klingt so ein bisschen wie eine Werkstatt, irgendwie so eine Malerwerkstatt im 18. Jahrhundert. Mit einem Meister und...
Nein. Wir sind ein offenes Netzwerk und behandeln uns alle ebenbürtig. Okay. Was auch daran liegt, dass wir natürlich auch alle sehr ausgeprägte Individuen sind. Also wir arbeiten tatsächlich in einer atelierhaften Atmosphäre, würde ich sagen. Also wir haben hier um die Ecke in einem Hinterhof einen wunderschönen Denkort, der wirklich auch sehr schön ruhig ist und sehr hell mit einem Wintergarten als Küche. Aber uns verbindet natürlich auch eine wilde Vergangenheit, also junge Vergangenheit, aber trotzdem wilde Vergangenheit mit dieser Unternehmensgründung. Wir kannten uns alle davor schon seit einigen Jahren. Und auch, also Matthias Hawks ist nicht der Einzige mit einer zweistelligen Zukunftserfahrungen oder Berufserfahrungen, sondern da gibt es auch einige andere, die schon wirklich viele Jahre in der Zukunftsforschung arbeiten.
Mhm. Und wie soll ich mir denn so einen Arbeitstag vorstellen? Also sozusagen, ihr kriegt jetzt einen Auftrag, erforscht für uns bitte die Zukunft folgender Produktgruppen. Wie geht denn da vor? Also stockt ihr da alle auseinander und guckt in den Archiven nach oder ist es eher so eine...
Das kommt tatsächlich komplett auf den Auftrag an. Also wir bekommen halt auch sehr unterschiedliche Kunden, die auf uns zukommen. Manchmal sind das Unternehmen, die sich selber neu ausrichten wollen oder die in irgendeiner Weise in einem Dilemma gefangen sind und einen Denkanstoß von uns wollen. Das ist dann eine Unternehmensbegleitung, da entwickeln wir dann Workshop-Formate zum Beispiel, um dann mit dem Team zusammenzuarbeiten. Wir haben klassische Trendstudien, da kommt es dann immer sehr stark darauf an, was das Unternehmen selber mitbringt an bereits vorhandenen Inhalten oder an vorhandenen Quellen. Also wie gesagt, die F hat ja einen wahnsinnigen Fundus, auf den wir uns zurückbeziehen können und durch den wir uns durchsuchen können. Und das gleichen wir dann natürlich ab mit einem sehr ausgiebigen Research. Bei anderen Studien spielen Experteninterviews eine viel größere Rolle. Also da fragen wir dann Expertinnen oder Experten an, ob sie uns ihre Perspektive geben können. Und wir hatten jetzt auch ein ganz tolles Projekt, wo wir einen Klassenraum der Zukunft entwickelt haben, zusammen mit einer anderen Designagentur. Und da ging es dann auch wirklich in die Konzeption rein von diesem Raum, wo wir überlegt haben, was soll da alles stattfinden, in welchen Zonierungen. Und dann gab es auch einen kollaborativen Design-Workshop mit Teilnehmenden von 6 bis 66 Jahren. Also da hatten wir echt alle Schulformen zusammen und auch alle Personengruppen, also von Lehrkräften bis zum Bürgermeister von einem Ort und zweite Klasse bis Abitur. Das war wirklich auch eine ganz eigene Erfahrung. Hm.
Ihr habt ja praktisch in diesem Transformation in die nächste Gesellschaft ja eine bestimmte Gruppe von relevanten Faktoren eben auch erfasst, nämlich Klimawandel, Globalisierung, Verstädterung, demografischer Wandel, Individualisierung und Connectivity. Mhm. Wie kommt so eine Verdichtung zustande? Das ist dann wirklich eine echte Leistung. Könnte man jetzt einfach runterschreiben und sagen, ja, das ist das, was mir irgendwie sinnvoll erscheint. Aber ihr kommt ja nicht irgendwie dazu, indem ihr das assoziativ notiert, sondern indem ihr das verdichtet aus einer bestimmten Menge von Wissen, das ihr irgendwie erhebt.
Genau. Also wir sind als Netzwerk strukturiert und wir begreifen uns bis zum gewissen Grade auch als Think Tank. Mhm. Und dementsprechend, also das Future System ist tatsächlich das Resultat monatelanger Arbeit. Da haben wir wirklich ausgiebig dran gearbeitet. Und das ist dann auch eine Kombination aus bereits gesammelter Arbeitserfahrung, einem intensiven Research und aber auch dem Konsultieren von den Expertinnen und Experten aus unserem Netzwerk, die wir dann auch immer wieder mit einbezogen haben in den Gestaltungsprozess und auch abgefragt haben, was sind die großen Bewegungen, aus denen die großen Herausforderungen resultieren. Also das war uns bei dem Future System total wichtig. Da haben wir auch die Megatrends mit zitiert. Aber sie sind vor allem die Auslöser für zahlreiche Herausforderungen, auf die eine Gesellschaft reagieren muss. Wir müssen auf die Folgen des Klimawandels zum Beispiel reagieren. Wir müssen einen Umgang mit Verstädterung oder mit dem demografischen Wandel finden. Und darum geht es uns im Grunde. Dass das stattfindet, ist an sich ja erstmal nicht relevant, außer dass es eine Herausforderung oder dass es Auswirkungen auf unser Leben hat, die dann wiederum eine gestalterische Lösung brauchen. Genau, und als darauf aufbauenden und für uns zentralen Layer haben wir dann diese Transformationen. Also das ist einerseits die Eco-Transition, die hatte ich vorhin schon erwähnt. Dann die Glocalization, also die Suche nach einem Umgang mit den Folgen der Globalisierung und gleichzeitig dem Bestreben, auf lokaler Ebene nicht das Leben quasi zu verlieren, ne? Das alltägliche, tatsächliche Leben. Dann die Mindshift Revolution, wo es uns darum ging, halt auch zu gucken, wie werden Identitätssuche und kollektive Emanzipationsprozesse inzwischen ganz anders gestaltet, wie prägen die den öffentlichen Diskurs und auch das Selbstwert und Selbstbewusstsein von jedem Individuum. Wir haben die Co-Society, bei der es darum geht, eine Suche zu starten nach Möglichkeiten der Polarisierung und dem Auseinanderdriften der unterschiedlichen Lebensrealitäten in einer Gesellschaft entgegenzuwirken und eine neue Form des öffentlichen und demokratischen Zusammenlebens eigentlich auch zu entwickeln. Und wir haben die Conscious Economy, die Antworten darauf finden möchte, wie hybrides, vernetztes und inzwischen auch wirklich schon fast schmerzhaft agiles Arbeiten auf eine bereichernde, sinnstiftende Art Weise stattfinden kann. Und genau, die Human Digitality hat mir vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen, wo es darum geht, bei der Entwicklung in der Digitalisierung auch Weisen zu finden, wie der Mensch wieder im Vordergrund steht. Und zwar die menschlichen Bedürfnisse, auf die das Human-Centered Design natürlich schon seit Jahrzehnten eingeht, sondern auch die menschliche Interaktion, ne? Das Leben in Resonanz, ne? Im Alltag, das Berührtwerden im alltäglichen Leben.
Genau. Dieses Thema Berührung ist ja auch einer eurer Werte. Also das heißt, also Sie werden nicht alle vortragen, aber der Berührung hat mir doch dann erstmal ziemlich eingeleuchtet. Also wenn, weil es eben nicht nur auf eine rationale oder intellektuelle Ebene ansprechen darf, sondern etwas mit einem machen soll. Also was bedeutet denn letztlich für euch den Kunden, wenn man vom Kunden ausgesehen, den Kunden zu berühren? Der hat ja einen relativ klaren, pragmatischen Auftrag. Also er arbeitet mir bitte irgendwie ein Szenario, das mir hilft, meine künftigen Kunden zu verstehen. Was ist denn Berührung in dem Fall?
Naja, ich würde behaupten, dass die wenigsten Kunden, die auf uns zukommen, einen ganz klaren, pragmatischen Auftrag haben, der ohne Berührung auskommt. Also die wenigsten Menschen gucken rational und mit einer großen Gelassenheit auf die Zukunft der Zeit. Also im Gegenteil, Zukunft ist momentan ein unglaublich angstbelegter Begriff, und jeder, der sich damit auseinandersetzt, kommt natürlich auch mit einem großen Bedürfnis, dem auch auf einer emotionalen Ebene zu begegnen. Und ich kann das auch aus meinem eigenen persönlichen Erleben wirklich schildern. Also als ich mich ursprünglich dafür entschieden habe, in der Zukunftsforschung zu arbeiten, in meiner ersten Stelle, wurde ich auch gefragt, ob ich denn das überhaupt kann, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und ich war ehrlich und habe gesagt, weiß ich nicht, tue ich jetzt nicht gerade, muss ich sagen. Also das war jetzt erstmal schon ausgeschlossen für mich, das in meinem Privatleben mit anzunehmen, so eine Haltung, dass ja, da geht doch noch ganz viel, sondern für mich persönlich war klar, nee, die Welt wird schon untergehen. Aber es ist ja eine intellektuelle Herausforderung, mal das Gegenteil zu tun. Und dieses beständige sich darin üben, konstruktiv auf die Welt zu schauen, auch die positiven Signale zu sehen, die Angst zu sehen oder das Angsteinflößen zu sehen, aber auch das zu sehen, was einem Mut machen kann, das ändert ja auch ganz viel mit einem. Und auch die Gespräche mit anderen Menschen, die das ebenfalls so tun, ändert ganz viel. Und wir haben zum Beispiel auch ein Begegnungsformat, den Zukunftssalon, den haben wir einmal im Monat, wo wir wirklich als offenes Format Menschen einladen, bei uns mal reinzugucken in die gute Stube, zu schauen, wo wir gerade dran arbeiten. Das ist wie so ein offenes Werkstattgespräch. Und was wir wirklich merken, ist, dass diese große Erleichterung, auf andere Menschen zu stoßen, die auch die Welt so sehen. Also das merken wir nicht nur, dass die Leute mit uns dann gerne reden, sondern auch untereinander und sagen, oh Mensch, da gibt es ja noch andere Menschen, die jetzt auch noch nicht aufgegeben haben. Und das ist doch unglaublich berührend.
Also ich kann sagen, dass ich von meiner frühen No-Future-Orientierung weg zu einer ganz anderen, sehr, sehr positiven Weltsicht gekommen bin. Also ich habe momentan überhaupt nicht das Gefühl, dass die Welt untergeht. Also auch wenn es viele Argumente dafür geben mag. Bin ich da irgendwie auch auf dieser Schiene unterwegs. Ich habe jetzt aber noch diese Abschlussfrage, also die wir natürlich auch nicht umgehen dürfen und die du wahrscheinlich auch relativ ausführlich beantworten kannst. Nämlich, was ist gut?
Ui.
Also ich habe schon sehr unterschiedliche Antworten gehabt.
Ich darf persönlich werden, oder?
Du kannst sehr persönlich sein. Ja.
Ich habe 2017 mal für mich selber so ein Projekt angefangen, das hieß die Frederick Files. Da ging es für mich damals darum, diesen diffusen Gefühl an einem Abgrund zu stehen, etwas entgegenzugeben oder entgegenzusetzen oder einen Ausdruck vielleicht eher zu verleihen. Und habe angefangen, die guten Momente zu sammeln. Ich habe angefangen, kleine Pausen im Alltag zu sammeln, schöne Gesten, die Menschen in der Öffentlichkeit hinterlassen, also nette Nachrichten. Oft gibt es kleine Mutmacher, kleine Stolpersteine im Alltag, und ich habe die gesammelt. Damit hast du eigentlich angefangen mit der Zuversicht. Damals noch mit einem negativen Touch, weil die Frederick-Files haben sich auf die kleine Maus Frederick bezogen, also dieses Kinderbuch, wo die Maus im Sommer die guten Momente für den Winter sammelt. Und dieses Projekt hat mich jetzt seit Jahren immer weiter begleitet. Und ich hatte da einen Moment, der für mich besonders ausschlaggebend war. Das war 2019 auf einer Fridays for Future Demo in Stuttgart. Ich bin da mehr oder weniger per Zufall reingestolpert. Ich war eigentlich auf einem anderen Projekt unterwegs, kam am Hauptbahnhof an und war plötzlich unter 30.000 Menschen. Das war in der Hochphase. Und alle waren für eine ganz andere Gesellschaft und hatten auch Banner mit dabei, wo sie diese Zukunft wirklich auch schön illustriert hatten. Und ich habe das als Tonaufnahme aufgefangen. Und einfach nur diese Soundkulisse von diesen vielen ausgelassenen Menschen, die teilweise einfach nur geredet haben, teilweise Parolen skandiert haben. Dann lief auch parallel noch Musik. Und ein paar Jahre später fand ich diese Tonaufnahme wieder. Und es war gerade ein harter Lockdown in der Corona-Zeit. Und mir kamen damals echt die Tränen aus einem ganz anderen Punkt, weil ich dachte so, Mann, wir waren so viele Menschen gleichzeitig. Unfassbar. Wir waren alle an einer Stelle und das war so nah. Und das hat eine ganz andere Bedeutung plötzlich für mich bekommen. Ich hatte es eigentlich für mich dokumentiert gehabt, um zu zeigen, ja, das gab aber Menschen, die denen der Klimawandel nahe gegangen ist und die sich eingesetzt haben für eine Klimawende. Ne? Und dann hat es aber plötzlich einen ganz anderen Dreh bekommen. Und dann nochmal einige Jahre später, ne, habe ich das jetzt wieder rausgeholt, um mir zu zeigen, nein, Judith, es mag jetzt gerade so aussehen, als hätte dieser konservative Backlash, den wir jetzt auch mit der Trump-Wahl erleben, die Überhand. Aber überleg mal, wie viele Menschen damals zusammen waren und denen wird es genauso geben wie dir jetzt. Die sind alle noch da. Und die warten genauso wie du auf Hoffnungszeichen und auf Aktionen. Und das ist für mich auch vielleicht die Kernmessage sowohl von den Gegentrends als auch von den Transformationen im Future System. Es gibt immer ein Ringen von zwei parallelen Realitäten. Und manchmal ist das eine mehr sichtbar, manchmal das andere. Aber nur weil das eine gerade verloren scheint, das ist auf gar keinen Fall weg. Diese ganzen Mitstreiter sind weiterhin da und das ist gut zu wissen.
Ich sage vielen herzlichen Dank. Auch danke für den Besuch im Studio.
Ja, sehr gerne. Es ist mir immer eine Freude.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Georg im Gespräch mit Judith Block. In der kommenden Sendung, das ist dann die Ausgabe mit der Nummer 218, treffen wir Jonisun Neuenhuis in Helsinki. Die Designerin arbeitet allen kreislauffähigen Materialien, vor allem auf der Basis von Braun- und Kieselalgen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure TDcast-Redaktion. Thank you.